Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, ich freue mich auch.
Gesprochen, der Hase von Christoph Maria Herbst. Und du sprichst neben Anja Kling, Jessica Schwarz, die auch gerade da war übrigens, eine der drei Hasendamen. Welche?
Die Flopsy spreche ich. Flopsy ich finde ein ganz lustiger Charakter, der auch gleichzeitig der Erzähler ist. Also sie ist die Erzählerin der Geschichte. Sie umklammert das, was da alles so passiert und bringt das so in Reihenfolge. Und in der ersten Folge, also im ersten Teil von Peter Hase hat sie noch gelispelt, jetzt ist sie ein bisschen mehr Dame von Welt geworden und das ist ihr auch sehr wichtig.
Wie sprichst du da?
Nee, also das kann ich jetzt auch nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln, da muss ich erst eins werden mit Flopsy. Flopsy und ich, wir morphen dann in eins und dann geht das, aber da brauche ich ein bisschen Zeit und Muße für.
Und das ist ja wieder ein Film, eine Kombination zwischen realen Figuren und Animationen.
Ganz genau. Die Tiere sind animiert, sehen aber eigentlich auch real aus. Man könnte denken, huch, wo haben sie diese wunderbaren Schauspielerhasen herbekommen? Nee, aber die sind animiert und sehr niedlich und sehr witzig. Und ich finde überhaupt, also ich bin echt begeistert von dem zweiten Teil. Und das ist jetzt kein Werbetalk. Das könnte ich nämlich gar nicht, wenn es nicht so wäre. Der ist wahnsinnig lustig und selbstironisch, hat diesen britischen Humor, der klein und groß auch wirklich fordert. Also man hat das Gefühl, man muss auch um die Ecke denken und ein bisschen mit schwarzem Humor umgehen können. Und außerdem nimmt Peter Hase auch noch dieses ganze Sequel, zweiter Teil, Merchandising, diese Geldmaschinerie, die hinter den dem Filmemachen steht, aufs Korn. Und das finde ich ganz lustig.
Ja, der Film hat ja auch eine richtige Message bei allem Humor, der dabei ist.
Ja, das kommt auch noch dazu, dass da der Peter Hase, der irgendwie an sich selber nicht richtig glaubt und das Gefühl hat, von dem Mensch, der jetzt seine angebetete Besitzerin geheiratet hat, verdrängt zu werden. Und durch dieses fehlende Selbstbewusstsein und nicht wirklich wissen, wo denn sein Platz bei dem ganzen Szenario jetzt sein soll, gerät er auf die schiefe Bahn und lässt sich mit den falschen Hasen ein. Hasen und auch noch andere Tiere sind dabei, die ihn dann missbrauchen für kriminelle Zwecke. Aber am Schluss wird alles gut.
Und was hat dich speziell daran gereizt, die Flopsy da zu spielen? Ich fand es so schön, eben den Satz, ich wurde eins mit Flopsy.
Nein, also ich muss sagen, ich liebe es, Cartoon-Characters zu sprechen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Zuerst sieht man da so ein animiertes Wesen und plötzlich kriegt es meine Seele. Ja, das ist wirklich immer ein toller Prozess. Ich durfte das schon ein paar Mal machen. Meiner Meinung nach noch nicht oft genug. Ich würde es gerne noch öfter machen. Nee, es macht wirklich großen Spaß und wenn es dann auch noch so eine clevere Geschichte ist wie die, dann ist man umso lieber dabei.
Und wie stellt man sich das vor? Du sitzt da in der Kabine und synchronisierst alleine oder sind dann die anderen Hasen da, mit denen du sozusagen kommunizierst, dabei?
Im besten Fall kann das auch mal so sein, aber jetzt in dem Fall war das so, dass ich da alleine war und man in den Genuss kommt, das Original sich anhören zu dürfen. Das Original ist Margot Robbie, die ich auch sehr bewundere als Schauspielerin. Die spricht die Flopsy im amerikanischen Vorbild. Man muss sich aber immer wieder ein bisschen von dem Duktus und dem, wie man einen Humor durch seine Stimmmelodie unterstreicht, lösen. Weil das im Deutschen einfach ganz anders funktioniert als im Amerikanischen oder im Englischen. Und deswegen, man kann es sich anhören, aber dann muss man sich frei schwimmen sozusagen.
Hast du in dem Fall den Film in Gänze schon gesehen vor der Premiere?
Den darf man vorher sehen. Zum Teil ist er noch nicht ganz fertig animiert und hat auch mal hier und da eine Szene, wo man nur so Strichmännchenhasen sieht. Und da kann man dann erahnen, was dann später da zu sehen sein wird. Außerdem hat der Film dann ganz dick meinen Namen drüber geschrieben, damit ich den auch auf keinen Fall ins Netz stelle. Aber ja, man guckt ihn sich ganz an, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, was für einen Bogen sozusagen die Geschichte nimmt und somit auch die eigene Entwicklung der Figur.
Wie ist das bei dir, wenn du dann selbst in der Premiere sitzt, mit dem Premierenpublikum, dann doch zum ersten Mal auf der Leinwand das siehst? Nina Hoss zum Beispiel hat gesagt, sie konnte das früher gar nicht ertragen, ist dann immer rausgegangen. Wie ist das bei dir? Bist du da aufgeregt? Bleibst du drin sitzen?
Also wenn ich Hase bin, geht's gerade noch. Also als Hase kann ich mich ganz gut ertragen. Nee, also mir ist es sehr wichtig, vor der Premiere jeden Film gesehen zu haben, um sozusagen warm zu werden mit sich selbst Und um dann, je öfter man einen Film sieht, schon beim zweiten oder dritten Mal, kann man den Film als Gesamtwerk mit der nötigen Distanz sehen. Beim ersten Mal schaut man tatsächlich, also ich jedenfalls, schaue viel zu akribisch nur auf mich und weiß dann immer noch genau, was wann war und wie man sich gefühlt hat und welchen Take haben sie denn jetzt genommen? Ach doch nicht den, ich wollte doch lieber den anderen. Und das Licht, wie konnte der Kameramann nur? Solche Gedanken stehen dann im Weg und man kann das Gesamte nicht so gut erkennen. Und deswegen schön, wenn man es vorher mal gesehen hat, dann kann man es bei der Premiere auch mehr genießen.
Du bist in Düsseldorf geboren. Wie viel Rheinländerin steckt denn noch in dir?
Das weiß ich nicht genau. Ich ging immer schon auch als Berlinerin durch. Also viele haben sich gewundert, wenn ich gesagt habe, ich komme nicht aus Berlin. Ich komme tatsächlich aus Düsseldorf, aus dem Rheinland. Also ich liebe Düsseldorf, muss ich dazu sagen. Ich finde, es ist eine großartige Stadt. Ich fühle mich da immer noch sehr verbunden, obwohl die meisten Düsseldorfer, die mir nahe sind, irgendwie dann doch auch nach Berlin gezogen sind und deswegen bin ich jetzt nicht so häufig da. Aber ich finde, es ist eine wunderschöne kulturelle Stadt, nicht zu vergleichen mit Köln, natürlich.
Natürlich.
Und ich finde, es ist eine tolle Stadt, um da aufgewachsen zu sein und sozusagen die ersten Wurzeln geschlagen zu haben.
Aber Karneval ist heute nicht mehr dein Thema, höre ich daraus.
Karneval war tatsächlich nie mein Thema. Also vielleicht als ganz kleiner Stöpke habe ich mir olle Kamellen an den Kopf werfen lassen und habe natürlich Helau gerufen, nicht Alaaf, ist
natürlich,
klar. Und ging dann vielleicht als Pirat oder so, aber das hat früh aufgehört und die Faszination, diese alkoholgeschwängerten Grapsch-Partys waren nie so mein Ding, muss ich sagen. Gibt wahrscheinlich auch ganz andere Partys als die alkoholgeschwängerten Grapsch-Partys beim Karneval, aber ich habe da nie was von gehört.
Du hattest ja nicht so den klassischen Weg, um zur Schauspielerin zu werden, darüber sprechen wir gleich noch, aber hast du vielleicht so auch der Klassiker eigentlich Schultheater gespielt oder auch nicht?
Wir hatten jetzt keine Schultheater-AGs, sonst wäre ich da wahrscheinlich aufgeschlagen, könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe mal Theater in der Schule gespielt, wir hatten dann mal irgendwie ein Schulstück oder so, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das jetzt der Grundstein meiner Passion war oder so. Nee, das nicht.
Und ursprünglich wolltest du Journalistin werden?
Das stimmt. Das war so mein Berufswunsch, mein Traumberuf. Ich wollte am liebsten politische, gesellschaftliche, investigative Journalistin werden. Hab dann ja auch ansatzweise studiert.
Politik, Soziologie.
Ja, genau.
Ist auch mal hingegangen?
Ja, wenig hingegangen, weil Düsseldorf war dann doch, also die Altstadt war dann ein Magnet und hat mich nicht so schnell losgelassen. Und da war ich jung und habe erstmalig allein gelebt und die Disziplin fehlte mir. Und aufgrund dessen habe ich ja dann eine Lehre angefangen, weil ich dachte, Mann, Heike, du möchtest doch irgendwie gerne mal ein Resultat sehen von dem, was du gerade lernst und nicht irgendwie die Geisteswissenschaften, die immer nur so neblig so vor mir hingen.
Das wollte ich gerade fragen. Du hast eine Schneiderlehre gemacht, was ja so ganz weit weg ist von investigativem Journalismus.
Ja. Ich war wankelmütig anscheinend, aber ich war halt auch auf jeden Fall jung und dass mich der investigative Journalismus einerseits interessierte und Mode andererseits, das finde ich, würde ich auch immer noch unterschreiben.
Absolut. So und zeitgleich gab es dann das Casting für MTV in London.
Genau.
Und da hattest du so ein Blackout? Oder?
Ja, das war so. Ja, ich saß eigentlich ja tagsüber an meiner Nähmaschine und ansonsten habe ich so mein alltägliches Leben da in Düsseldorf mit meinen Freunden geführt und irgendwann aus Langeweile haben wir auf eine Annonce geantwortet, die für MTV Moderatoren gesucht hat. Und ein Freund hatte eine Videokamera, was damals ja gar nicht so häufig der Fall war. Ne? Also hätte der die nicht gehabt, wäre es nicht so weit gekommen, sagen wir es mal so. Mhm. Er hatte sie aber und dann habe ich mich irgendwo vor eine Wand gestellt und habe mich da beworben. Und MTV hat mich dann eingeladen für dieses Casting und auch um ein Wochenende bei ihnen mal so Probe zu moderieren. Und das war schade, weil ich MTV eigentlich wirklich das Mekka des Glamours und Pops fand. Und ich glaube, das war aber auch der Grund, warum ich so weiche Knie bekam oder beziehungsweise stocksteif wurde und keinen Satz vor der Kamera rausgekriegt habe. Das war wirklich dramatisch, weil die Leute bei MTV haben wirklich auf mich eingeredet und haben gesagt, aber wir wissen doch, dass du das kannst.
Mach doch mal.
Ja, mach es doch. Jetzt mach dich mal locker. Komm, wir massieren dich noch. Jetzt versuch's doch nochmal. Und es wurde immer schlimmer. Es war wie eine Blockade. Ja. Und Das sollte dann halt nicht sein.
Nee, man weiß nie, wofür es gut ist, denn es muss ja gut genug gewesen sein, denn Viva wurde auf dich aufmerksam.
Genau, nicht wegen dieses verhunzten Castings, sondern weil MTV trotzdem mich ein Wochenende hat moderieren lassen und das so ein bisschen durch die Medien ging.
Ja.
Und dadurch wurde Viva, der Sender, den es noch gar nicht gab, auf mich aufmerksam und hat mich auch zu einem Casting eingeladen. Und da ich Viva nicht als das Mekka des Glamours und Pops ansah, weil den Sender gab es nicht und außerdem fand ich jetzt deutsche Musik damals auch nicht so glamourös, habe ich das dann...
Im Gegensatz zu heute...
Ja, also ja? Es hat sich auf jeden Fall gemausert, sage okay. ich mal, seit den Anfangsschuhen vor wie vielen Jahren? 30 bald? Hat sich die Musikszene natürlich in Deutschland wirklich verändert.
Anfang der 90er war das, ne?
Ja,
diese
genau.
Geschichte.
Mhm.
Ja, ich kann mich immer noch an diese Headline Girlie der Nation erinnern. Das ist natürlich auch so eine Marke, die man selber wahrscheinlich eher... uncool findet? Oder wie fandst du das damals?
Ich glaube, das wäre so wie heute, dass man einfach nicht gerne ein Label aufgestempelt bekommt und reduziert wird auf irgendwas, was sich ein Dritter über einen ausgedacht hat. Und so war das damals für mich.
Hm. Aber es war ja, wie gesagt, der Beginn einer großen Karriere, kann man sagen, die eine Wendung nahm, die dir zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht klar war. Denn du hast ja moderiert, ganze Zeit. Und dann Detlef Buck entdeckte dich für Männerpension. Das liest sich ja so ein bisschen wie so ein Märchen eigentlich. Wie kam denn das?
Naja, das kam dadurch, dass ich natürlich durch Viva öffentlich präsent war und die Rolle der Maren Krumsig in der Männerpension anscheinend diesen Typ junges Mädchen brauchte. Oder da die Casterin und Detlef davon ausgingen, dass das nicht so ein Riesen-Stretch sei für mich, diese Figur darzustellen.
War nach dem Film für dich klar, das ist die Richtung, in der du weitergehen willst?
Ja, ich hatte dann bei dem Musikfernsehen außer Viva verschiedene Formate bei Viva und Bravo TV auch und viel mehr gab es dann auch nicht im deutschen Fernsehen. Was Musik betraf, hatte ich für mich so meine Runde abgeschlossen. Und wollte jetzt nicht irgendwie eine Samstagabendshow moderieren oder eine Kochsendung und habe dann mich gefreut, in der Schauspielerei nochmal einen anderen Wert zu finden als in der Moderation, nämlich den, dass man in einem Kollektiv kreativ als Ensemble an einem Werk arbeitet und nicht so alleine da vorne steht und so tun muss, als sei man selbst.
Wie war das aber trotzdem für dich? Du kamst ja nun aus einer anderen Branche, ich sag nochmal Girlie der Nation. Wie wurdest du denn akzeptiert von den hehren Schauspielern, die von irgendwelchen Schauspielschulen kamen und so gesagt haben, naja, hattest du da ein bisschen zu kämpfen oder war das Business as usual?
Ja, ich denke, diese Vorschusslorbeeren, die ich da bekommen habe, indem ich diese Rollen spielen durfte, die dann auch danach noch folgten, die musste ich mir dann vielleicht rückwirkend erkämpfen.
Mhm.
Ne? So wie andere vielleicht durch ihre Unbekanntheit erstmal sich hervortun müssen, um überhaupt Rollen zu bekommen, bekam ich halt die Rollen und musste mich dann halt rückwirkend hervortun. Und das habe ich auch immer akzeptieren können und verstehen können auch, dass diese Transition vielleicht erstmal kritisch beäugt wird.
Mhm. Du hast so unendlich viele Filme gemacht, aber einer ist tatsächlich allen immer noch in Erinnerung, weil er auch alljährlich wiederholt wird. Tatsächlich Liebe. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich gebe es zu und ich gucke es mir auch jedes Jahr zu Weihnachten an.
Ja.
Ja. Wie war denn das für dich, als dieses Angebot kam? War das was Besonderes oder hast du das gar nicht so erkannt? Das ist immerhin mit Hugh Grant, mit dem einige andere vielleicht auch gerne mal spielen würden.
Ja, nee, also das war toll. Ich habe damals in England auch gelebt, in London und ich bin immer zurückgeflogen, um in Deutschland zu drehen und war in London irgendwie Hausfrau und fand es natürlich toll, dass ich da endlich mal die Möglichkeit hatte, da auch mal morgens zum Filmset zu gehen. Ja, Richard Curtis, der Regisseur, der war schon natürlich auch eine bekannte Größe und hat ja für 4 Hochzeiten und einen Todesfall und Notting Hill, da war er der Drehbuchautor. So, und jetzt war das auch ein schönes Drehbuch, aber es war eine mini kleine Rolle.
Naja, aber schon eine wesentliche Rolle. Also so klein finde ich die gar nicht. Das sagst du nämlich immer an der Stelle.
Ja.
Aber ich finde, das ist schon eine sehr prägnante Rolle. Du, also auch mit schwarzen Haaren, ne?
Ja.
Er ist gar nicht so erkennbar, aber...
Ja, also ich freue mich total, in diesem Klassiker mitgewirkt haben zu dürfen, weil sehr viele Menschen sagen Ähnliches wie du, dass sie jedes Weihnachtsfest wieder tatsächlich Liebe schauen und der Film sie so berührt. Und das ist natürlich toll für mich. Meine Aufgabe darin ist überschaubar, aber ich,
du warst dabei.
Ich nehme es gerne an. Ich nehme es gerne an.
Nimm es doch mal an. Ja, und die nächste, also wirkliche Paraderolle, die ich immer noch ganz stark in Erinnerung habe, ist du als Hilde. Du als Hilde Gnef. Das war wirklich unfassbar, wie ähnlich du ihr rein optisch warst, aber auch in der Gestik und der Mimik. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
Ja, da habe ich mich intensiv drauf vorbereitet. Ja. Also ich habe schon auch direkt anerkannt und sehen können, dass da eine Ähnlichkeit besteht, also dass man mich in Hildegard Knef umschminken, modeln kann. Mhm. So. Und mit so einer Äußerlichkeit kommt auch oft gleich eine Haltung. Dann habe ich natürlich einfach mich lange mit dieser Frau befasst, mit ihren, die gab es ja dann auch in Talkshows oder die gab es ja auch auf der Schallplatte gepresst und es gab Biografien und noch und nöcher Dinge, die sie selber oder andere über sie gesagt haben. Also hatte ich ein Quellenarsenal und daraus habe ich geschöpft und habe mich lange damit befasst und dann findet man so seine Wege reinzuschlüpfen in die Figur.
Ich hatte ja gerade Jessica Schwarz hier im Promi-Talk, die ja auch die Romy verkörpert hat und die hat gesagt, die Romy hat sie danach noch lange nicht losgelassen. War das bei dir auch so, Mathilde?
Nee, das war nicht so. Also ich glaube, das, was manchmal Schauspieler sagen, dass sie so nach dem Dreh es schwierig finden, die Rolle loszulassen oder so, das ist vielleicht auch bei mir der Fall, aber ich kann es nicht so richtig sagen. Also es ist nicht was mich nachts haunted oder oder wo ich wirklich ganz bewusst das Gefühl hätte, oh, ich und Hilde, wir sind eins oder jetzt fühle ich mich ja wie Hilde oder was hätte Hilde dazu? Sondern ich glaube, dass vielleicht schon da ist, was vielleicht Dritte eher betrachten können, dass sie sagen könnten, Mann, du benimmst dich hier wie so eine Diva den ganzen Tag. Dann sollte ich vielleicht aufmerksam werden und denken, ob das an Hilde liegt.
Also das liegt bestimmt
die
an
immer noch
Hilde,
in
wenn
steckt.
Den Satz solltest du dir merken, es liegt an Hilde. Ja. Genau. Nee, aber was ich interessant war, das hast du mal in irgendeiner Talkshow gesagt und das hat vorher noch keiner so formuliert, vielleicht machen das ja alle, vielleicht ist es üblich, dass du dich, egal welche Rolle du machst, bei Hilde ist es jetzt natürlich anders, aber egal welche Rolle du spielst, du denkst dir, wie die Vorgeschichte dieser Person war.
Ja, aber ich glaube, das ist wirklich ein alter Schauspielerhut. Ja.
Okay.
Also ich glaube, anders kannst du ja gar nicht diese Figur in dir verankern. Du musst ihr natürlich Erlebnisse, Traumata, innere Kämpfe schenken, die am besten in irgendeiner Form auch schon von dir selber erlebt worden sind. Weil meiner Meinung nach kannst du dann einen Satz, der da auf dem Papier steht und von einem Drehbuchautor ausgedacht wurde, wenn das hineinfällt in die Vorgeschichte, die du in dir verankert hast für diese Person, die du spielst, wirst du diesen Satz ganz anders sagen, als wenn du ihn einfach nur liest oder sagst oder behauptest das. Also behaupten, ich bin kein Freund davon, irgendwas zu behaupten in einem Film. Ich bin ein großer Freund davon, etwas in dir zu finden, dass du es fühlen kannst und dass du es bist am Ende.
Ich war noch niemals in New York. Zum ersten Mal ein Musical. Wie war das für dich, als da das Angebot kam?
Ich bin großer Musical-Freund. Also nicht jetzt auf der Bühne so sehr, aber so die großen Musicals von Grease über Rocky Horror Picture Show oder West Side Story oder sogar auch Mamma Mia. Es ist immer eine große Freude, finde ich. Also sowas könnte ich mir jetzt nicht jeden Tag angucken, aber wenn ich es mir ansehe, dann bin ich wirklich ungemein berührt und gerührt und geschüttelt und meistens bester Laune, wenn ich rauskomme und kann nicht aufhören zu singen. Und insofern, als ich dann das Drehbuch las und fand auch, dass es so klipp-klapp, Screwball, schnell und klug geschrieben war und mir die Figur in ihrer Reise von der die Liebe aufgegeben habenden Diva,
Moderatorin,
Diva, oh Gott, ja, mein armes Umfeld, hin zu der die Liebe doch wieder in ihr Leben lassenden Moderatorin, all das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also da habe ich echt gedacht, das will ich unbedingt machen. Und bin dementsprechend auch voll angefeuert innerlich da ins Casting gegangen und habe alles gegeben und habe es gekriegt.
Absolut. Und Best of waren ja dabei. Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach, Ochsenknecht. Das war ja wirklich, also ich habe den Film geliebt.
Ja.
Ich kenne auch andere. Also ich habe mich ganz ehrlich in dieser Pressevorführung bepinkelt vor Lachen. Die anderen saßen eher da und haben gesagt, okay, ich fand den Film großartig und der hätte eigentlich viel erfolgreicher sein müssen, weil er wirklich toll war.
Das hätte ich
und
mir
es
auch
gab
gewünscht.
Eine Szene, und das möchte ich gerne noch zum Schluss. Da bist du mit Moritz Bleibtreu in einer, ich glaube, es war ein Schrank, der dann umkippte oder
eine
so.
Kiste, ne? Es
eine
ist
Kiste.
Ja die Zauberkiste.
Genau. Ja, genau. Wo ihr dann so übereinander liegt und da notgedrungen miteinander sprechen müsst und so. Wie war das beim Drehen? Musstet ihr da nicht vor, was ich, seid ihr nicht selber zusammengebrochen vor Lachen?
Nee, vor Lachen nicht, aber ich habe die auch sehr geliebt, die Szene.
Ja.
Also ich muss dir recht geben, ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Film. Ich höre auch eigentlich jeder, der ihn gesehen hat, außer deinen Presse-Fuzzis, mit denen du da saßt. Nee, aber also die meisten haben ihn wirklich geliebt, aber irgendwie hat er es nicht ganz geschafft, die Leute ins Kino zu locken, was ich auch schade finde, weil der hätte meiner Meinung nach noch ein breiteres Publikum verdient. Aber vielleicht kriegt er ja noch ein zweites Leben. Naja, jedenfalls, und diese Szene in der Kiste, wo Moritz und ich aufeinander liegen, aneinander gepresst und da nicht beieinander sein wollen und am Schluss sich ineinander verlieben, die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zu spielen, weil man in seinem Bewegungsradius ja so eingeschränkt war. Und
komplett eigentlich.
Ja, komplett, genau. Wir konnten uns gar nicht bewegen. Und trotzdem musste halt so viel ausgedrückt werden, was normalerweise vielleicht mit dem Türenknallen ausgedrückt wird oder so. Und ja, da in dieser Reduktion lag die Kraft.
Was steht sonst noch an in diesem Jahr für dich?
Da wurde ja oft fragend zu uns geschaut, wo bleibt denn der nächste Tatort oder kommt jetzt gar keiner mehr oder war es denn das schon? Und jetzt haben wir uns schon vor längerer Zeit entschieden, es gibt einen neuen Fall. Es ist ein tolles Drehbuch und mit Sebastian Blomberg an meiner Seite als Kommissar Rascher. Ich freue mich wirklich richtig doll. Ich glaube, das wird ganz toll.
Mhm.
Ach, es ist ziemlich viel los gerade.
Ich drücke dir die Daumen, dass alles so klappt, wie du es dir vorstellst. Bleib gesund. Danke, dass du da warst.
Ja, danke schön.